Wir kommen zu der Schriftlesung aus dem Wort Gottes und auch unser heutiger Predigttext aus dem 5. Buch Mose, dem Buch Deuteronomium, Kapitel 15, und ich werde uns die Verse 1 bis 18 lesen. Deuteronomium, Kapitel 15, ab Vers 1. Dies ist das Wort des Herrn. Am Ende von 7 Jahren sollst du einen Schuldenerlass anordnen. Dies ist aber die Ordnung des Erlasses. Jeder Schuldherr soll das Darlehen seiner Hand erlassen, das er seinem Nächsten geliehen hat. Er soll seinen Nächsten oder seinen Bruder nicht bedrängen, denn man hat einen Schuldenerlass des Herrn ausgerufen. Einen Fremden kannst du bedrängen, aber was du bei deinem Bruder ausstehen hast, das soll deine Hand erlassen. Es sollte zwar unter euch gar kein Armer sein, denn der Herr wird dich reichlich segnen in dem Land, das der Herr dein Gott dir zum Erbe gibt, damit du es in Besitz nimmst. Vorausgesetzt, dass du der Stimme des Herrn deines Gottes eifrig gehorchst und alle diese Gebote bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen, wie er es dir verheißen hat. So wirst du vielen Völkern leihen, du aber wirst dir nichts leihen müssen. Du wirst über viele Völker herrschen, sie aber werden nicht über dich herrschen. Wenn aber ein Armer bei dir ist, irgendeiner deiner Brüder, in einem deiner Tore in deinem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt, so sollst du dein Herz nicht verhärten, noch deine Hand vor deinem armen Bruder verschließen, sondern du sollst ihm deine Hand weit auftun und ihm reichlich leihen, so viel er nötig hat. Hüte dich, dass kein Belialsrat in deinem Herzen ist und du nicht denkst, das 7. Jahr, das Erlass ja naht, und du deinen Armbruder missgünstig ansiehst und ihm nichts gibst, sonst würde er deinetwegen zum Herrn schreien und es wäre eine Sünde für dich. Sondern du sollst ihm willig geben und dein Herz soll nicht verdrießlich sein, wenn du ihm gibst. Denn dafür wird der Herr dein Gott dich segnen in all deinem Tun und in allem, was du unternimmst. Denn der Arme wird nicht aus dem Land verschwinden. Darum gebiete ich dir, tue deine Hand weit auf für deinen Bruder, für den Elenden und den Armen bei dir in deinem Land. Wenn dein Bruder, ein Hebräer oder eine Hebräerin, sich dir verkauft hat, so soll er dir 6 Jahre lang dienen. Und im 7. Jahr sollst du ihn als Freien entlassen. Und wenn du ihn als Freien entlässt, so sollst du ihn nicht mit leeren Händen ziehen lassen, sondern du sollst ihm reichlich von deiner Herde und von deiner Tenne und von deiner Kälte ausstatten und ihm geben von dem, womit der Herr dein Gott dich gesegnet hat. Und denke daran, dass du ein Knecht warst im Land Ägypten und dass der Herr dein Gott dich erlöst hat, darum gebiete ich dir heute diese Dinge. Wenn er aber zu dir sagt, ich will nicht von dir wegziehen, weil er dich und dein Haus lieb hat und es ihm gut geht bei dir, so nimm ein Pfriem und durchbohre ihm sein Ohr an der Tür und er sei auf ewig dein Knecht und mit deiner Magd sollst du ebenso verfahren. Es soll dir nicht schwer fallen, ihn als Freien zu entlassen, denn das Doppelte des Lohnes eines Tagelöhners hat er dir 6 Jahre lang erarbeitet. So wird der Herr, dein Gott, dich segnen in allem, was du tust. Dies ist das Wort des Herrn. Lass uns noch kurz still werden. Ich möchte beten. O heiliger Vater, wenn wir in dein heiliges Wort nun schauen, so bitten wir, dass du, Herr, durch deinen Geist auch unser Herz und unseren Verstand öffnest, dass das, was wir hören, Herr, in unser Herz fallen mag und Frucht hervorbringt. Und gib, Herr, dass wir nicht leer ausgehen. Gib, Herr, dass wir mehr verstehen als zuvor. Und lehre uns, Herr, dich mehr zu verherrlichen mit unserem ganzen Dasein. Und so bitten wir, dass du durch deinen Geist wirkst und jedem Besucher, jedem, der heute hier unter uns ist, jedem Mitglied, jedem Kind und Erwachsenen Gnade gibst zu hören und auch mir, Herr, hilfst, in Klarheit zu reden. Und all das bitten wir im Namen Jesu Christi. Amen. Wir gehen heute nicht im ersten Buch Genesis weiter, oder im ersten Buch Mose in dem Buch Genesis weiter, sondern ich wollte eine Pause im Buch Genesis machen und eine Miniserie über das Dienen und damit hinführend auch über Diakone, eine Miniserie machen. Und ich dachte, wir sind in Genesis gerade bei dem Punkt angekommen, und du erinnerst dich vielleicht noch an das letzte Mal, wir haben gesehen, wie Josef im Kerker ist, und obwohl Josef, der selbst in so einem bemitleidenswerten Zustand ist, hat er seinen Blick auf andere gerichtet und ihnen geholfen, hat ihnen den Mundschenk und den Bäcker, er hat ihnen gedient. Und ich dachte, es wäre ein guter Zeitpunkt, um vielleicht hier auch eine Pause zu machen. Und mir ist es vor allem wichtig, ich wollte jetzt nicht nur rein über Diakone predigen, sondern ich möchte, dass wir als Gemeinde einen gesamtheitlichen Blick bekommen über das, was die Schrift als Ganzes über das Dienen lehrt. Und daher werden wir heute auch nicht einfach in das Neue Testament und gewisse Schriftstellen anschauen, sondern wir möchten sehen, wie Gott schon im Alten Testament gewisse Strukturen, gewisse Ordnungen gegeben hat, um auch genau diese Prinzipien zu vermitteln, die wir dann im Neuen Testament vielleicht etwas deutlicher oder klarer erkennen können. Und die Frage stellt sich, wir lesen im Alten Testament nichts über Diakone. Es steht nichts von Diakonen im Alten Testament geschrieben. Warum? Du erinnerst dich vielleicht an den Herrn Jesus Christus, als er im Haus Simons war und eine Frau kommt zu ihm und sie salbt die Füße Jesu mit Salböl. Und es hat einen gewissen Unmut in den Jüngern hervorgebracht. Und die Jünger haben gesagt, könnten wir nicht das Salböl verkaufen und das Geld lieber den Armen geben? Und Jesus sagt, warum bekümmert ihr diese Frau, die Armen, habt ihr alle Zeit bei euch, in Matthäus 26. Das heißt, wir sehen hier eine gewisse Fürsorge, was sicherlich auch uns einen Einblick gibt in der Art und Weise, wie Diakone dienen sollen, oder besser gesagt, wie wir als Gemeinde dienen sollen. Aber es stellt sich die Frage, warum gab es nicht dieses Verständnis oder diese Diakone im Alten Testament? Gab es keine Armen? Oh doch, die gab es. Aber wir sehen, dass die Gesellschaft einfach anders aufgebaut war. Und ich glaube, es ist wichtig für uns zu sehen, wie diese Gesellschaft, wie Gott von Anfang an sein Volk angeordnet hat, wie sie leben sollen, wie sie gewisse Dinge handhaben sollen, damit wir auch verstehen, wie Gott sich um den Armen insbesondere sorgt. Und so können wir dann auch diese biblischen Prinzipien, die wir dort schon sehen, im Alten Testament verstehen und daraus lernen, wie wir es dann in unserem Leben anwenden können. Und darum möchten wir zuallererst die Frage stellen, wer sind Arme oder wer sind Bedürftige? Weil es gibt ja auch gewisse Unterschiede, nicht wahr? Wir haben uns gerade Deuteronomium 15 angeschaut oder es den Abschnitt gelesen, ich lese nochmal die Verse 4 bis 5, hier heißt es, es sollte zwar unter euch gar kein Armer sein, denn der Herr wird dich reichlich segnen in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir zum Erbe gibt, damit du es in Besitz nimmst, vorausgesetzt, dass du der Stimme des Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchst und alle diese Gebote bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete. Wir sehen hier, dass Gott in diesem ganzen Kapitel eine gewisse Fürsorge für die Armen, Bedrängten und Unterdrückten sichergestellt hat. Und es stellt sich im Hebräischen, stellt sich die Frage, weil es unterschiedliche Begriffe gibt und unterschiedliche Aspekte hervorgehoben werden, wenn wir uns den Armen im Alten Testament anschauen. Und wir möchten ganz kurz drei verschiedene Aspekte aus dem hebräischen Begriff anschauen. Und natürlich, da gibt es immer Überschneidungen. Du kannst das eine von dem anderen nicht trennen. Arme sind und haben da einfach generell Überschneidungen, egal welchen Aspekt wir uns anschauen. Aber das Erste ist, und ich glaube, das ist für alle nachvollziehbar, wenn wir von Armen reden, sind es materiell Arme. Menschen, die ja für das Lebensnotwendige selbst nicht zurechtkommen oder sich selbst nicht erhalten können. Ihnen fehlt das, was sie zum normalen Leben benötigen. Und damit sind sie in einem Zustand, wo sie im Besonderen verletzlich sind. Sie sind hilflos. Sie sind angewiesen auf die Gnade anderer, an jemanden, der für sie sorgt, nicht wahr? Nimm zum Beispiel Ruth, du erinnerst dich, Ruth Kapitel 2, als Naomi und Ruth, die Moabiterin, zurückkehren in das Land Bethlehem und Ruth sagt, wir haben nichts. Naomi weiß es, wir haben nichts. Und Ruth sagt, lass mich aufs Feld gehen, dass ich wenigstens in dieser Gerstenernte vielleicht ein paar Ähren aufsammeln kann, die Schnitter zurückgelassen haben. Lass mich aufs Feld gehen und arbeiten und auf das Feld gehen, in dessen Augen ich Gnade finde. Das heißt, sie ist abhängig für das Lebensnotwendige von jemand anderem. Und sie geht und sammelt Ähren auf. Das heißt, wir können das verstehen. Damals waren das materiell Arme und wir sehen das auch heute noch in unserer Gesellschaft, in unserem Land oft. Nimm zum Beispiel eine alleinstehende Mutter und mit Kindern. Und sie lebt von der staatlichen Grundsicherung. Und plötzlich erhält sie eine große Stromnachzahlung und sie weiß nicht, wie sie das begleichen soll. Sie hat hier eine große Not. Sie weiß nicht, wie sie ohne Hilfe in der Lage ist, diese Rechnung zu bezahlen. Und es ist nur ein Beispiel, aber wir können verstehen, dass es auch heute noch genauso materiell Arme gibt. Und der Herr sagt, solche Arme wird es nicht geben im Volk Israel, wenn das Volk sein Wort bewahrt und tut. Materiell Arme, der erste Aspekt. Dann gibt es einen zweiten Aspekt, von dem wir auch immer wieder lesen, nämlich Machtlose in Bezug auf Wohlstand und sozialen Status. Das ist ein anderer Aspekt, wo es jemandem schlecht geht, weil sie vor allem abhängig sind von von anderen. Also es ist eine Überschneidung zu den materiell Armen, aber sie sind im Prinzip genau das Gegenteil von den Reichen. Sie sind ärmer als Reiche und haben auch einen geringeren sozialen Status. Und diese Gruppe hat auch das Recht, gemäß dem Gesetz geringere Opfer zu bringen. 3. Mose sagt im Kapitel 12, kann sie aber den Preis eines Schafes nicht aufbringen, ein Schaf, ein etwas Wertvolleres, so nehme sie 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben, eine als Brandopfer und die andere als Sündopfer, und der Priester soll für sie Sühnung erwirken, damit sie rein wird. Erinnerst du dich daran, was Maria und Josef, als sie nach der Geburt des Herrn Jesus Christus in den Tempel gegangen sind, was haben sie für ein Opfer gebracht? Es war kein Schaf. Nein, es waren Turteltauben, nicht wahr? Es waren Turteltauben und es zeigte schon, dass sie einen anderen sozialen Status hatten als vielleicht Wohlhabende oder Reiche. Und heute können wir das vielleicht vergleichen, dass Arme und hilflose Menschen, die auch als Folge psychischer oder psychologischer Benachteiligung einfach in diesem Stand sind. Sie sind arm in dieser Hinsicht. Sie haben vielleicht körperliche Einschränkungen, vielleicht haben sie auch eine geringere Bildung. Und durch diese schwierigen Arbeitsverhältnisse in unserer Gesellschaft haben sie gar nicht die Möglichkeit, sich weiter hochzuarbeiten. Sie bleiben irgendwo dort, wo sie sind und müssen zurechtkommen. Das sind Machtlose in Bezug auf ihren Zustand, auf ihren sozialen Status und auch auf Wohlstand. Das war die zweite Gruppe. Die erste, die materiell Armen. Die zweite machtlos in Bezug auf Wohlstand und sozialen Status. Und die dritte Gruppe sind die Bedrängten und Unterdrückten. Und wir sehen hier auch immer wieder Überschneidungen. Bedrängte und Unterdrückte, diese werden von den Reichen ausgenutzt. Vielleicht sind sie fromm und werden von dem Bösen ungerecht behandelt. Letztendlich sind es Opfer, die missbraucht worden sind. Amos schreibt im Kapitel 5, darum, weil ihr den Armen niedertretet und Getreideabgaben von ihm erhebt, sollt ihr die Häuser, die ihr aus Quaderstein gebaut habt, nicht bewohnen und den Wein der lieblichen Weinberge, die ihr gepflanzt habt, nicht trinken, dass wir die Bedürftigen um Geld und den Armen für ein paar Schuhe kriegen und Spreu als Korn verkaufen können. Du siehst hier diesen Gedanken, damals bei Amos dieses Gedenken von dem Volk und von den Reichen und Wohlhabenden, lass uns den, der sowieso schon nicht viel hat, komplett ausbeuten. Dass wir ihn komplett unterdrücken. Er kann sich ja nicht wehren. Soll er zu einem Anwalt gehen? Soll er zu einem Richter gehen? Er kann es sich nicht leisten. Und es ist eine Gruppe, die hilflos sind, auch in dieser Hinsicht. Du kennst es vielleicht mit den Wagen auch in Amos, wo Gott sehr hart das Gericht über das Volk spricht und sagt, ihr verfälscht die Waage. Ihr benutzt etwas Falsches, um euren eigenen Vorteil und euren Reichtum zu vergrößern, weil Arme sich nicht wehren können. Und ich habe vor kurzem so einen kleinen Clip gesehen, und es ist eine wirklich alte Serie, hat nichts mit dem Glauben oder Christentum zu tun, aber ich glaube, dieser Punkt macht es auch sehr deutlich, dass auch in gewisser Weise dieses Bedrängen oder Unterdrücken auch in nichtchristlichen Situationen stattfinden kann. Der ein oder andere kennt es vielleicht, Full House, eine alte Serie. Da ist ein Vater, der hat 3 Töchter und der Vater kämpft darum, seine 3 Töchter großzuziehen und er selbst hat 2 Freunde, die ihm da irgendwie beistehen und helfen. Und in einer Situation war es so, dass einer seiner Töchter, sie ist gerade in der 6. Klasse, sie war in der Schule und klar, in der 6. Klasse versucht man irgendwo, sich mit Größeren zu verbinden und einfach cooler zu wirken, wenn man ältere Freunde hat. Und sie hat dann auch die Kontakte in die 7. Klasse bekommen und dann haben sich da eine Gruppe von Mädchen gesammelt und sind dann in die Toilette gegangen und wollten rauchen. Und für sie war das was völlig Neues. Und sie hat es wollte es nicht und hat erst versucht, irgendwie sich cool rauszureden, dass sie damit nichts zu tun haben möchte. Aber irgendwann drängen die älteren Siebtklässlerinnen sie und sagen, jetzt nimm doch und wenn du dazu gehören willst, gehört das halt auch dazu. Und irgendwann kommt sie zu einem Punkt, wo sie einfach die Toilette verlässt und sie sieht noch gerade so beim Rausgehen, wie die anderen sich über sie lustig machen. Ist halt so ein kleines Mädchen und sie ist halt noch zu jung, um cool zu sein, so in der Art. Und man merkt da eine gewisse Bedrängung, eine gewisse Unterdrückung, obwohl es noch nichts mal mit dem christlichen Glauben zu tun hat. Aber es ist nicht etwas Fremdartiges, was wir sehen. Und genauso sehen wir es auch heute oft in christlichen Kreisen. Wenn wir als Christen unmoralisches Verhalten aufdecken, wenn wir dann daraus irgendwo bedrängt oder lustig gemacht werden, wenn wir gemobbt werden, nicht wegen irgendeinem moralischen Versagen, sondern weil andere uns sehen und die Treue zu Gott und das ihnen nicht gefällt. Und so werden diese bedrängt und unterdrückt. Und das Wort Gottes sagt es so wunderbar und wiederholt es immer wieder. Gott ist der Beschützer von genau solchen. Egal, ob es materielle Armut ist, egal, ob es der soziale Stand ist, den man hat, egal, ob du bedrängt oder unterdrückt wirst, Gott ist dein Schild. Gott wird dafür Sorge tragen, dass du nicht komplett vergehen wirst. Und er hat gewisse Dinge etabliert, auch in dem Volk Israel, um genau dieser Sorge Ausdruck zu leisten, dass es in dem Volk umgesetzt werden, dass genau diese Gruppe, die so bedrängt ist, er für sie gesorgt wird. Wir haben also gesehen, was Arme sind, materiell Arme, Machtlose oder sozialen Status oder auch Bedrängte. Und wir möchten in der 2. Frage darüber nachdenken, wie hat Gott das umgesetzt oder warum muss Israel im Alten Testament für Arme und Bedürftige, Unterdrückte Sorge tragen und sich um sie kümmern? Warum muss das Volk das tun? Zum einen, Gott möchte, dass sein Volk die göttliche Liebe, die er dem Volk gegeben hat, auch dem Nächsten erweist. Gott möchte, dass wir als seine Kinder die Liebe, die Gott uns geschenkt hat in der Erlösung Jesu Christi, auch sein Wort erfüllen und es dem Nächsten erweisen. Was ist das größte Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Und was ist diesem Gebote gleich? Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und in diesen zwei Geboten ist die Erfüllung des Gesetzes. Das heißt, Gott möchte, dass wir ihn lieben. Und diese Liebe, die er uns erwiesen hat in der Lösung, möchte er, dass wir diese Liebe dem Nächsten erweisen. Gott möchte das. Warum? Gott hat sein Volk aus der Sklaverei erlöst, nicht wahr? Erinnere dich an das Volk Israel, als es in Ägypten war. Das Volk Israel unter der Herrschaft Pharaos, sie sind in der Sklaverei, in der Knechtschaft. Wie ist es ihnen gegangen? Haben sie sich darüber gefreut und hatten sie die Möglichkeit, ihren Wohlstand aufzubauen? Mehr für sich zu erwerben? Nein, sie waren arm. Sie wurden unterdrückt. Pharao war ein grausamer Herrscher. Er hat sie leiden lassen. Und sie wussten nie, was sie am nächsten Tag erwarten haben oder ob sie es überhaupt überleben. Das heißt, sie waren in diesem Zustand, wörtlich gesprochen, arme, bedrängte und unterdrückte. Sie hatten nichts. Und sie hatten auch keine Hoffnung, dort rauszukommen in sich selbst. Sie waren unter der Herrschaft des grausamen Pharaos. Und nun greift Gott ein und er gebraucht Mose dazu und befreit das Volk aus Ägypten. Und was tut Gott? Er macht dieses Volk, was er aus Ägypten befreit hat, er macht es sich zu eigen. Es ist sein Volk. Es ist sein Bundesvolk, befreit von der Knechtschaft des Pharaos, was nun ihm gehört und er für dieses Volk Sorge trägt. Und was ist die Folge? Israel, wenn du im Hause Ägyptens so gelitten hast, du warst arm, du hast keinen sozialen Status, keinen Wohlstand, du wurdest bedrängt und unterdrückt. Ich habe dich befreit. Du bist mein Volk. Tue nicht das Gleiche, was du erlebt hast. Wir sind Gottes Bundesvolk. Und Gott sagt uns, ich habe euch aus diesem Zustand befreit. Setzt nicht diesen Umstand unter euch selbst um, woraus ihr eigentlich befreit worden seid. Und Gott, er sagt und gibt diese 10 Gebote. Und wir möchten uns kurz das 8. Gebot anschauen, weil Gott das Volk Israel aus dem Haus Ägypten, aus dem Land der Knechtschaft befreit. Er macht es zu seinem eigenen Bundesvolk und er sagt nun, hier sind diese 10 Gebote, wie ihr untereinander auch leben sollt und auch im Bezug zu mir. Und im 8. Gebot sagt Gott, du sollst nicht stehlen. Warum muss Israel für die Armen und Bedürftigen sorgen? Gott sagt unter anderem, du sollst nicht stehlen. Was hat es damit zu tun? Nun, was ist die schlimmste Form von Diebstahl? Was ist die schlimmste Form von Diebstahl, menschlich gesehen? Wenn du einen anderen Menschen raubst, nicht wahr? Das ist schon etwas Heftiges, wenn du jemanden kidnappst oder gekidnappt wirst. Exodus 21 sagt das zweite Buch Mose, wer einen Menschen raubt, sei es, dass er ihn verkauft oder dass man ihn noch in seiner Hand findet, der soll unbedingt sterben. Das heißt, es ist schon etwas sehr, sehr Ernsthaftes, wenn ein Mensch verkauft wird oder gekidnappt wird. Und wenn wir uns dieses achte Gebot vor Augen halten, was beinhaltet das Gebot, du sollst nicht stehlen? Und wir müssen hier lernen, nicht diese Gebote nur zu lesen, du sollst nicht stehlen, ich habe nichts gestohlen, damit bin ich eigentlich sauber und habe dieses Gebot erfüllt. Nein, dieses Gebote oder die 10 Gebote geben uns ein Prinzip, was wir in unserem Leben immer mehr anwenden müssen. Und darum sind die Katechismen so hilfreich, die sagen, das ist verboten, das ist erlaubt. Was darfst du nicht tun? Das ist das Gebot. Und es wird immer schön dargestellt, was das Gebot bedeutet, was verboten in diesem Gebot ist und wie wir vor dem Herrn leben sollen. Und darum die Frage, was beinhaltet es, du sollst nicht stehlen? Nun, es beinhaltet sicherlich, dass du dich auch nicht selbst dem Herrn stehlen sollst, nicht wahr? Wir sind Gottes und wir sollen uns selbst nicht stehlen. Was meine ich damit? Du und ich, wir gehören Gott. Und wenn du nun deine Freiheit nimmst und diese unter die Gefangenschaft von Wohlstand und Besitz bringst, versklavst du dich selbst. Paulus schreibt, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklave seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Paulus schreibt weiter im Epheserbrief und sagt, der Habsüchtige, er ist ein Götzendiener. Und was das eigentlich bedeutet, ist, dass wir uns eigentlich Gott als dem allein wahren Gott stehlen und uns selbst zu Götzendienern machen und damit dieses Gebot brechen. Und wie sehen wir das oft in unserem Leben angewandt? Wenn wir versuchen, ungeachtet der Mittel, egal wie, wir möchten einfach nur unseren Wohlstand anhäufen. Wir möchten diesen vergrößern. Dann bist du Gefangener deines Wohlstandes und brichst genau dieses Gebot. Und lass uns noch einen anderen Aspekt anschauen in Bezug auf dieses achte Gebot. Wir sollen uns Gott selbst nicht stehlen, aber es sagt uns auch, dass wir im absoluten Sinne nichts besitzen. Uns gehört nichts im absoluten Sinne. Alles ist Gottes, nicht wahr? Und wir sind nur die Verwalter dessen, was Gott uns anvertraut hat. Erinnerst du dich, als Gott das Volk aus Ägypten befreit hat? Und er führt es in das Land Kanaan und er gibt das Land Kanaan seinem Volk zum Besitztum. Und er sagt, dies ist das Land von Milch und Honig. Das heißt, es ist ein fruchtbares Land. Und was vermittelt oder was lehrt Gott sein Volk, wenn er nun sie aus der Sklaverei befreit und sie in das verheißene Land Kanaan führt, das so fruchtbar ist. Da gibt es Flüsse, da gibt es Bäume, sie müssen es nicht neu bepflanzen, nicht neu bewässern. Es gibt bereits Brunnen, die dort sind. Das Land ist fruchtbar. Und hier sehen wir diesen Gegensatz und diesen Kontrast zwischen Gnade und Verdienst. Gott befreit das Volk aus Ägypten, und er führt sie in das verheißene Land und dort ist alles bereit für sie. Gott gibt ihnen Gnade und er führt sie und bringt sie genau dorthin. Und was ist nun ihre Aufgabe, die in diesem verheißenen Land als Volk Israel, in diesem Land, wo Milch und Honig fließt, was ist dort ihre Aufgabe? Ist es so, dass sie versuchen sollen, jeder für sich mehr Reichtum anzuhäufen? Gott hat ihnen doch alles gegeben, was sie brauchen. Nein, als Verwalter und dieses Verständnis, dass Gott es ihnen gegeben hat, dass sie die Verwalter von diesem Land sind, ist es ihre Aufgabe, nicht reicher zu werden, sondern Nahrung sicherzustellen. Natürlich, sie müssen das Land bebauen, sie müssen danach schauen, sie müssen es pflegen, sie dürfen es schätzen, was Gott ihnen dargereicht hat. Aber sie sind die Verwalter von dem, was Gott ihnen gegeben hat in seiner Gnade. Und es bedeutet, Ihr Ziel ist es, dass sie Gottes Reich verbreiten sollen. Sie sollen Gottes Besitztum größer machen, nicht ihr eigenes. Halte dir vor Augen, dass Israel Gottes Volk ist. Gott hat Israel dieses Land gegeben. Es ist sein Volk, das er sich erwählt hat, zu seinem Besitztum. Das Volk ist sein Besitztum. Er hat es sich erworben. Es ist sein. Und Gott möchte, dass das ganze Volk Israel Gottes Besitztum größer macht. Nicht jeder für sich mehr Wohlstand anhäuft, sondern Gott möchte, dass sein Besitztum vergrößert wird. Das bedeutet, das Volk Israel hatte die Aufgabe, füreinander zu schauen, für das Volk und so, dass noch viele, dass es ihnen gut geht und dass noch viele, dass Gottes Besitztum größer wird, nicht ihr eigenes. Das war ihre Aufgabe in dem Land Kanaan. Und genauso sehen wir das heute, wenn wir in die Gemeinde schauen, wenn wir in das Volk Gottes, das geistliche Volk Gottes schauen, so sehen wir genau dieses Prinzip. Gott möchte, dass das Evangelium verkündet wird. Gott möchte, dass sein Besitztum größer wird, dass sein Volk wächst, das Volk, das er erkauft hat in dem Blute des Herrn Jesus Christus. Das ist die Aufgabe von dem Volk Gottes, nicht sich selbst Reichtum anzuhäufen, sondern schauen, dass Gottes Besitztum größer wird zu seiner Ehre. Und das sehen wir sehr deutlich in der Art und Weise, wie Gott das Volk Israel befreit hat und es in das Land Kanaan geführt hat und ihnen diese klaren Anordnungen gegeben hat. Wir haben also gesehen, wer diese Armen sind. Materiell Arme, Leute, die einen sozialen, ärmlichen Zustand haben oder Status und auch die Bedrängten und Bedrückten. Wir haben gesehen, warum Israel im Alten Testament für Arme und Bedürftige Sorge tragen muss, weil Gott sie befreit hat, weil Gott ihnen Gnade gegeben hat, weil Gott es ist, der für sie sorgt. Und so sollen sie genau diese Wahrheiten in ihrem Leben umsetzen. Lass uns kurz noch im dritten Punkt darüber nachdenken, wie das Volk Gottes dieses Gebot umsetzen muss. Wie hat Gott diese Liebe, die er an ihn erwiesen hat, im Volk integriert? Lies nochmal im Vers 9, Kapitel 15, Deuteronomium. Hüte dich, dass kein Belialsrat in deinem Herzen ist und du nicht denkst, das siebte Jahr, das Erlassjahr naht und du deinen Armbruder missgünstig ansiehst und ihm nichts gibst. Es ist so ein interessanter Vers. Wir lesen ihn nur und denken vielleicht, was meint hier Mose? Wieso sollte ich irgendwie das siebte Jahr naht und wieso sollte ich meinem Bruder nicht helfen? Aber du kannst den Gedankengang nachvollziehen. Das siebte Jahr ist das Erlassjahr. Das heißt, wenn dein Bruder im sechsten Jahr zu dir kommt und sagt, ich habe nichts, ich brauche Hilfe, was bedeutet es? Nun, nächstes Jahr hat er es geschenkt bekommen. Er braucht es nicht zurückzahlen. Und das Wort Gottes warnt davor, erlaube diesen Gedanken nicht. Wenn dein Bruder in Not ist, egal wann, dann hilf ihm. Und hier in diesem Kapitel sehen wir so wunderbar, wie diese Familienverhältnisse in dem Volk Israel so deutlich hervorkommen. Und das ist die Art und Weise, wie Gott diese Wahrheit dass das Volk sich um die Armen sorgen soll, integriert. Zum einen in der Familie. Die Familie ist eine wirtschaftliche Einheit und die Kraft in der Gesellschaft. Das ist heute so, das war damals noch viel mehr so. Die Familie ist, die nacheinander schaut. Wenn es irgendjemandem in meiner Familie nicht gut geht, dann ist die Familie in erster Verantwortung zu schauen, dass es ihnen wieder besser geht. Und stell dir, und natürlich Laban und Jakob, sie sind auch verwandt, aber du siehst hier die Verantwortung der direkten Familie. Stell dir die Situation vor, du erinnerst dich an Jakob, der bei Laban war und dort sehr viele Jahre gedient hat für Lea, Rahel. Und irgendwann hat er gesagt, ich muss jetzt für mich selbst schauen. Ich habe auch eine Familie und muss um sie Sorge tragen. Und er sagt, lass uns Laban einfach ein paar Regeln definieren, sodass ich jetzt für mich selbst etwas aufbauen kann. Und du merkst, wie Laban und seine Söhne, die eigentlich durch Jakob gesegnet worden sind, und das Wort Gottes sagt, und sie blicken finster auf Jakob, weil er nun wohlhabender wird oder mehr aufbaut als Laban selbst. Und Jakob merkt, er ist in Gefahr. Weil das ist Laban und seine Familie und er ist alleine. Und das ist für ihn eine Notsituation, wenn es eskalieren würde, wenn Gott nicht eingegriffen hätte. Aber du siehst, dass es wichtig ist, vor allem damals in Israel, dass die Familie füreinander sorgt. Wir sehen das bei Ruth. Wir kennen das Buch später, wenn wir zu Kapitel 4 kommen und sehen, wie Boas sich Sorge trägt, damit diese Verantwortung, die in der Familie ist, damit diese auch umgesetzt wird und für Ruth und für Naomi gesorgt ist. Es ist die Verantwortung in der Familie. 1. Timotheus 5,8 sagt, wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und schlimmer als ein Ungläubiger. Paulus ist sehr deutlich. Die Familie hat diese direkte und diese erste Verantwortung. Aber es gibt manchmal Situationen, wo die Familie es nicht kann. Wo die Familie als Ganzes in Schwierigkeiten ist. Was dann? Und hier ist die zweite Struktur, die Gott umgesetzt hat. Nun, das Volk ist in Verantwortung. Das Bundesvolk, die Gesellschaft damals im Volk, ist verantwortlich. Schau, wenn du gerade das Kapitel 15 anschaust, Vers 7, wenn aber ein Armer bei dir ist, irgendeiner deiner Brüder, in einem deiner Tore, in deinem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt, sollst du dein Herz nicht verhärten, noch deine Hand vor deinem armen Bruder verschließen. Das ist jemand in Not. Das ist jemand in Not. Und Gott gibt dem Volk Israel klare Anordnung. Wenn die Familie nicht fähig ist, muss die Gesellschaft, muss das Volk als Ganzes eingreifen. Und das ist so wichtig zu verstehen. Schau, wenn du dir vor Augen hältst, wenn ich als Armer im Volk Israel bin, oder auch in unserer Gesellschaft. Nun, da gibt es schon manchmal Situationen, wo man sich nicht ganz so wohl fühlt, nicht wahr? Wo man sich vielleicht manchmal auch komisch vorkommt, wenn ich nicht so viel beitragen kann wie ein anderer. Und es ist so wunderbar zu lesen, wenn du diese Ordnung, die Gott in seinem Gesetz gibt, und ich lese es kurz vor, im nächsten Kapitel, ab Vers 9, Kapitel 16. 7 Wochen sollst du dir abzählen, wenn man anfängt, die Sichel an die Saat zu legen, sollst du anfangen, 7 Wochen zu zählen. Dann sollst du dem Herrn, dein Gott, das Fest der Wochen halten und ein freiwilliges Opfer vor deiner Hand geben, je nachdem der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Und du sollst fröhlich sein vor dem Herrn, deinem Gott. Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit, der in deinen Toren ist und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deiner Mitte sind, an dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Und dann sagt er, und bedenke, dass du ein Knecht in Ägypten gewesen bist und du sollst diese Satzung bewahren und tun. Und weißt du, was so wunderbar ist? Gott sagt, das sind diese gewissen Ordnungen, die im Volk integriert sind. Und jetzt feiert, feiert. Genießt diese Zeit miteinander. Und er sagt, nicht nur die Reichen sollen feiern. Nein, nimm die Waisen, nimm den Fremdling, nimm die Witwe dazu, nimm deine Magd dazu, nimm den Knechten dazu. Wir feiern alle zusammen. Und das ist so wunderbar zu sehen, weil Gottes Fürsorge dient nicht nur dazu, um sich einfach die Bäuche vollschlagen zu lassen und uns einfach mal gut gehen zu lassen. Nein, Arme sollen mitfeiern, damit sie die Zugehörigkeit zum Volk Gottes fühlen. Damit sie sich in keiner Weise ausgeschlossen fühlen, sondern wissen, sie gehören dazu. Sie sind Teil von uns. Und sie sollen ermutigt werden. Sie sollen diese Freude der Gemeinschaft erleben. Und sie sollen sich wohlfühlen. Es geht nicht nur um die Fürsorge, sondern auch, dass sie diese Zugehörigkeit zum Volk Gottes sehen und fühlen. Und vielleicht noch kurz, Faulheit wird natürlich nicht unterstützt. Arme müssen arbeiten und ermutigt werden. Ruth macht es sehr deutlich, wie sie von morgens bis abends gearbeitet. Einem Armen zu helfen bedeutet, ihm faul sein zu ermutigen. Das bedeutet, ihm eigentlich nicht zu helfen, sondern und ihn nicht zu lieben. Dem Faulen bringt seine Begierde den Tod, denn seine Hände weigern sich zu arbeiten. Es ist wichtig zu arbeiten. Erinnert es euch vielleicht, wenn wir die Kinder anschauen, wie hart es manchmal ist, wenn sie irgendwas schreiben und sie lernen gerade schreiben und jeder Buchstabe ist so schwer und dann sieht es einfach schlecht aus und es wird alles wegradiert und sie schreiben nochmal neu. Und das ist hart, nicht wahr? Das ist hart. Aber das hilft ihnen zu verstehen und ist ein Segen für die Zukunft. Und darum ist es so wichtig, weil es unsere Gesellschaft so aufgibt. Gott möchte, dass wir hart arbeiten, dass wir unser Bestes tun. Und darum dürfen wir dadurch auch ermutigt sein, wenn die Eltern dafür Sorge tragen. Wir haben gesehen, die Familie ist verantwortlich, die Gesellschaft oder das Volk, die Gemeinde ist verantwortlich, wenn wir das auf heute übertragen. Und der dritte Punkt ist der Staat oder die Königsherrschaft. Und ich möchte nur ganz kurz darauf eingehen, weil wir tendieren dazu und sagen, unsere Gesellschaft ist heute anders aufgebaut und der Staat sorgt für die Armen. Das heißt, wir brauchen hier nichts weiter groß zu tun. Und es ist falsch, diese Verantwortung wegzuschieben auf den Staat. Jeder Einzelne trägt Verantwortung zu helfen. Und es bedeutet auch der Staat, aber nicht ausschließlich. Oder damals Israel, der König ist der Stellvertreter Gottes und er muss eine Regierung der Herrschaft Gottes sicherstellen. Er muss dafür schauen, dass die Gesetze so etabliert sind, dass die Armen und die Bedrängten geschützt sind, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt. Aber es bedeutet nicht, dass wir als Volk Gottes nichts tun brauchen, um einander zu helfen. Die Familie trägt Verantwortung, das Volk Gottes trägt Verantwortung, einander zu helfen und auch der Repräsentant Gottes im Staat. Zusammengefasst, und damit kommen wir auch schon zum Schluss, schau, was wir aus diesen Prinzipien, die Gott im Volk Israel lernen, ist zum einen, dass die Familieneinheit und der Haushalt, er beschützt und erhält die Familie und ihre Wirtschaftlichkeit. Der zweite Punkt ist, der Arme soll seine persönliche Würde bewahren. Und es ist ganz wichtig, er soll sich dazugehörig fühlen. Er soll nicht von der Hand zum Mund leben, sondern für ihn soll Sorge getragen werden. Und dieses Erlassjahr dient dazu, Haushalte davor zu bewahren, völlig zugrunde zu gehen. Was für ein Segen Gott hier uns gegeben hat, nicht wahr? Oder hier im Alten Testament, woraus wir lernen dürfen, diese Prinzipien, die für uns heute noch so wichtig sind. Und hier siehst du, wenn du dich an Jesus erinnerst und wenn er oder als er seine Mission beginnt, er kommt nach Nazareth in die Synagoge, er nimmt die Schriftrolle und liest, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Erinnert das nicht an das Erlassjahr? Erinnert das nicht daran, wie Gott hier Gnade gibt? Schau, Jesus ist gekommen, um Armen zu helfen, um Bedrängte und Schwache zu verteidigen, Gefangene zu erlösen. Er ist die Erfüllung dessen, was die Familie, das Volk und der Staat tun muss. Und das ist es, was Gott tut in Jesus Christus. Sein ganzes Leben ist die Verkörperung von Fürsorge, von Schutz und von Hilfe derer in Not. Und das sehen wir auf wunderbare Weise und das zeigt uns, dass die Gemeinde als Ganzes muss diesen Dienst übernehmen. Jeder von uns ist verantwortlich, Sorge zu tragen für den anderen, um für ihn da zu sein. Und Jesu Leben ist charakterisiert als ein Leben von Dienen. Es gibt nicht, ist ja manchmal, gibt es so diesen Gedanken, wenn wir in gewissen Firmen unterwegs sind. Ich habe viel gelernt, so viel studiert, diese Arbeit tue ich nicht, dafür werde ich nicht bezahlt. Solch ein Denken hat nichts verloren in der Gemeinde. Wir sind aus Gnade erlöst. Wir dienen einander von Herzen. Schau nur auf Jesus Christus, wie er, der Gott selbst ist, sich herabgelassen hat als Mensch und in Menschgestalt gedient hat. Und wenn du dir allein die Tatsache vor Augen hältst, wie er die Füße der Jünger gewaschen hat. Was für ein Dienst, wie demütigend, nicht wahr? Und er hat es wörtlich gemacht, was für uns bedeutet, wie wir einander dienen sollen. Aber stell dir das vor, du kniest dich nieder und wäschst die Füße eines anderen. Nimm die Queen oder den Kanzler, wenn er kommt und sich vor dir niederbeugt und dir die Füße wäscht, was bedeutet das? Und Gott ist so viel größer, so viel herrlicher. Und so müssen wir diesen Dienst aneinander erfüllen, den Jesus Christus uns gezeigt hat, der gekommen ist, nicht um bedient zu werden, sondern selbst gedient hat. Lass uns von unserem Herrn lernen und zu sehen, wie Gott das Volk Israel so strukturiert und aufgebaut hat, dass sie seine Liebe zu den Armen bedrängten, dass dafür Sorge getragen ist. Lass uns still werden, ich möchte zum Abschluss beten.